Ja, vielen Dank.
Hallo. Heute reden wir über die extreme Rechte in den USA, wie bereits gesagt wurde. Und vorab, es wird natürlich nur einen kurzen Einblick irgendwie geben können in das Thema und ein paar Gedanken mal vorstellen. Aber ich hoffe, dass es trotzdem etwas fruchtet heute Abend. Ah ja, sehr gut. Ansonsten hört ihr das nicht so. Ah ja, okay. Okay, gut, dann machen wir das. Genau. Vorab irgendwie, um die extreme Rechte in den gesellschaftlichen Kontext der USA besser einzuordnen, finde ich, sollten wir uns erstmal klar werden, auf was für ein nationalen Selbstverständnis der US-Nationalismus beruht. Und der war von Anfang an eben durch White Supremacy geprägt. Also schon 1790 hieß es gesetzlich, dass Amerikaner nur werden kann, wer ein weißer Mann guten Charakters eben ist. Und dann ist eben diese Vorstellung davon, dass man eben Amerikaner sein, eben auch damit verbunden ist, dass man eine weiße Hautfarbe hat. Das ist eben eine dominante politische und gesellschaftspolitische Überzeugung geblieben bis in die 1960er Jahre, bis es von der Bürgerrechtsbewegung stark angetastet wurde. Das erste Mal, dass es überhaupt dazu kam, dass nicht weiße Menschen auch als Bürgerinnen der USA gegolten haben, das war nach dem Ende des Bürgerkrieges 1865. Genau. Insgesamt muss man sich auch bewusst darüber sein, dass es vor der Bürgerrechtszeit auch so war, dass ca. 80% der Bevölkerung in den USA weiß war oder weiß definiert wurde, während es heutzutage nur noch ungefähr 2/3 sind. Also was man beobachten kann auch, durchaus nach den 60er Jahren, weil es eben auch Änderungen gab in den Einwanderungsgesetzen. Ab den 20er Jahren bis in die 60er Jahre gab es ein sehr restriktives Einwanderungsgesetz, das eben mittel- und nordeuropäische Menschen bevorzugt in der Einwanderung behandelt hat. In den 60er Jahren gab es einen Umschwung, dass es deutlich offener wurde und nicht mehr mit Quoten geregelt wurde, wo die Menschen, aus welchen Ländern sie einwandern durften. Und dadurch hat sich auch die Einwanderung so hingehend verändert, dass es nicht mehr eine mehrheitlich weiße Einwandererinnen sind, sondern auch mehrheitlich nicht weiße Einwanderer sind. Entsprechend ändert sich auch insgesamt die Demografik in den USA und für Menschen, die immer noch daran festhalten, dass das ist, oder das, was die USA gut gemacht hat, eben eine europäische weiße Zivilisation war, die fürchten halt immer mehr, dass das Land untergehen wird, je weniger eben die gesellschaftliche Mehrheit an weißen, europäischstämmigen Menschen in den USA ist. Also das natürlich immer mit Weiß und etc. pp. In Anführungszeichen. Genau. Auch natürlich wichtig ist, dass White Supremacists, wie man sie klassischerweise bezeichnen würde, eben in diesen Konstellationen gelten Juden und Jüdinnen natürlich nicht als weiße Menschen. Und auch nochmal, um das deutlich zu machen, seit den 1990er Jahren kann man es ist sehr schwierig, da akkurate Zahlen zu bekommen, dass mindestens 450 Menschen von dezidiert organisierten Rassistinnen ermordet wurden und davon allein 34 im Jahr 2017. Die Zahlen für 2018 stehen noch aus, aber es dürfte noch mal höher sein als in den Jahren davor. Und da sieht man auch in den letzten Jahren einen sehr sprunghaften Anstieg in der dokumentierten Gewalt. Nochmal, damit es auch klar ist, während dem Vortrag, so im Hinterkopf, gibt es auch wesentliche gesellschaftliche Unterschiede in den USA und Deutschland, die auch nochmal für die extreme Rechte und insgesamt für rechte Bewegungen dort wichtig sind. Ein wichtiger Unterschied ist, dass die christliche Religion in den USA nochmal einen höheren Stellenwert hat als in Deutschland. Das hat verschiedene Gründe. Auch wenn es ein laizistischer Staat ist, ist eben doch die Identifizierung gerade mit dem protestantischen Christentum enorm hoch. Das Waffenrecht ist bekanntlich deutlich liberaler, je nachdem, wo man wohnt. Die historische Tradition des Vigilantentums, also von Bürgerwehren, Milizen etc. pp., das ist nochmal stärker gesellschaftlich verankert und akzeptiert. Es gibt auch nochmal einen Unterschied, dass es keine NS-Wiederbetätigungsverbote etc. gibt und auch keine Propagandastraftaten in diesem Sinne. Entsprechend kann man auch den Holocaust einfach leugnen in den USA. Das ist keine Straftat, das fällt unter freie Meinungsäußerung. Deswegen kann man auch immer sehr viel die sagen dann einfach ganz offen, was sie denken und was sie wollen und verschleiern das nochmal ein bisschen weniger als die NPD beispielsweise in Deutschland. Und auch nochmal ein Unterschied, was man in Deutschland weniger hört, aber in den USA immer wieder in gesellschaftlichen Debatten auftauchen wird, ist eben die Frage von States' Rights, also den Länderrechten. Und da geht es eben darum, dass man dadurch, dass man nicht mehr das Korrektiv der Bundesregierung hat, die individuelle Bürgerrechte durchsetzt, sondern der jeweilige Bundesstaat einfach entscheidet, wir wollen jetzt so oder so leben. Das war ein zentrales Argument, warum beispielsweise bei der Abschaffung der Sklaverei würden halt viele Südstaatler sagen, naja, es ging da gar nicht um die Sklaverei, es ging, Entschuldigung, um unser individuelles Recht als Bundesstaat zu entscheiden, ob wir Sklaverei überhaupt wollen oder nicht. Und Ähnliches kann man dann auch anführen bei Fragen nach Schwulen, Lesbenrechten etc. pp. Nur damit man es mal im Hinterkopf hat. Als erstes würde ich jetzt, um zu den dezidierten Organisationen überzugehen, da würde ich einfach die bekannteste Organisation, von der ihr sicherlich alle mal gehört habt, nämlich vom Ku Klux Klan mal kurz sprechen. Der Ku Klux Klan ist eines der ältesten organisierten rassistischen Bruderschaften, die es auf der Welt gibt. Mittlerweile ist man nur eine Bruderschaft, aber die eine kontinuierliche Geschichte haben. Und der unterteilt sich in drei Phasen. In der ersten Phase ist der Ku Klux Klan entstanden als reaktionäre Bewegung nach dem Ende des Bürgerkriegs, um die Vorherrschaft oder weiße Vorherrschaft in den Südstaaten weiterhin zu gewährleisten, um die alte soziale Ordnung nicht einfach absterben zu lassen. Dort haben sie es in kleineren Banden zusammengefunden und in bewaffneten Guerillakämpfen nochmal sich mit den einzelnen Bundesstaaten bzw. der Bundesregierung gemessen. Und die wurden dann durch den Militäreinsatz im Süden zerschlagen. Dann 1871 haben sie es aufgelöst, das erste Mal. Und nach dieser unorganisierten Phase gab es eine lange Zeit, mehrere Jahrzehnte lang in den USA, eine sehr starke geschichtsrevisionistische Zeit, in der eben sehr stark auf dieses States' Rights-Argument zurückgegriffen wurde, gesagt wurde, dass es eben nicht um die Frage der Sklaverei irgendwie ging, beim Bürgerkrieg, das eigentlich es entstand einfach eine sehr große Nostalgie um diese Südstaatenfrage herum, und in dieser Phase sind halt verschiedene literarische Werke auch entstanden. Die wichtigsten wären da zu nennen von Thomas Dixon Jr., der hat eine Dreierreihe geschrieben. Das erste Buch war The Klansman, und das wurde Anfang des 20. Jahrhunderts aufgrund seines Erfolges in der populären Kultur zu einem Film gemacht. The Birth of a Nation heißt der. 1915 ist einer der bekanntesten und auch wichtigsten rassistischen Filme, die noch in Stummfilm gedreht wurden. Und darin geht es darum, dass der Ku Klux Klan so dargestellt wird, dass er einfach noble, heroische, ritterlich anmutende Gestalten waren, die einfach nur die Tugend der weißen Frau in den Südstaaten vor den Fängen des bösen, marodierenden, vergewaltigenden Schwarzen dann verteidigt hätte. Und dieser Film war enorm populär in den USA, auch international. Und daraufhin, beziehungsweise in diesem gesellschaftlichen Klima, schien der Zeitpunkt auch wieder richtig, einen neuen Ku Klux Klan wieder zu gründen. Und da ist William Joseph Simmons war die Person, die den zweiten Klan dann begründet hat. Und im Unterschied zum ersten Klan, der ihr dezentral organisiert war, aber auch immer noch eine nationale Führungsstränge hatte, war es beim zweiten Clan dann so, dass es tatsächlich einfach zentral organisiert war. Mit einem Hauptquartier, mit Büchern, wo die Riten festgehalten wurden die Organisationsprinzipien und die Uniformierung, wie man sie heutzutage kennt, und die ganzen Rituale, die kommen aus dieser zweiten Phase. Weil es auch in dieser Phase so beliebt war, also insgesamt waren in Mitte der 20er hatte es die Hochphase mit 3 bis 6 Millionen Personen, die organisiert waren im Ku Klux Klan selbst, und davon waren ungefähr 500.000 Frauen, weil sie es dann Anfang der 20er Jahre entdeckt haben, dass Frauen genauso Teil der Organisation sein wollen und dass sie auch eine gute Mitgliederinnenbasis darstellen, und die haben auch einen integralen Bestandteil der Organisation dargestellt. Separat organisiert von den Männern, aber genauso aktiv. 1944 mussten sie es dann auflösen, nach einer längeren Zeit, wo sie in den 30er Jahren eher im Niedergang waren und von mehreren Millionen auf mehrere 10.000 herabgesunken sind und dann angefangen haben, das mit den Anfängen der Neonazi-Bewegung oder den damals nationalsozialistischen Bewegungen in den USA zusammenzufinden. Das hat den Medien nicht gut getan, vor allem als der Zweite Weltkrieg dann ausgebrochen ist und es eine dezidiert staatliche Repressionsstrategie gab gegen nationalsozialistische und faschistische Organisationen. Und 1944 haben sie schlussendlich aufgelöst, weil sie ihre Steuern nicht bezahlen wollten als Organisation. Und ab 1946 haben sie es wieder zusammengefunden als Organisationsstruktur, beziehungsweise sind Gruppen wieder unter dem Label aufgetreten. Und was man heutzutage, beziehungsweise ab dieser Phase festhalten kann, ist, dass es keine nationale Führungsriese mehr gab, sondern es dezidiert unterschiedliche Organisationen, die sich mehr oder minder miteinander verbunden gefühlt haben, aber sie es alle auf diese gemeinsame historische Tradition des Ku Klux Klan berufen haben. Und dann vor allem in der Bürgerrechtsbewegung, also 50er, 60er Jahre, und das letzte Mal in den 70er Jahren ihre organisatorischen Hochphasen hatten. Heutzutage, also wenn wir von den Zahlen von 2017 ausgehen, dann wird es wird die Personenanzahl, die fest organisiert ist, in Gruppen auf ca. 3000 Personen in 72 Gruppen geschätzt. Natürlich ist das Publikum, das sie erreichen, noch erstmal größer. Genau. Hier sieht man aus der ersten Organisationsphase, wie damals in dieser Nachbürgerkriegszeit noch nicht diese festen Uniformen etc. waren, sondern dass weiße Männer lokal aus der Region waren, die entweder von ihren Frauen oder sich selbst Kostüme genäht haben, die einerseits ihre Identität verschleiern sollten, aber andererseits eben in ihrem Denken dem abergläubischen Schwarzen darstellen sollte, dass sie böse Geister sind, die sie heimsuchen, um ihnen noch mehr Angst zu machen in ihren gewalttätigen Kampagnen, um die Menschen zu unterdrücken. In den 20er Jahren war es ja eine Massenorganisation. Hier sehen wir ein Bild aus Washington D.C. und da sieht man auch schon die traditionellen Uniformen. Es sind einmal die Männer aufmarschiert, aber an dem Tag genauso gut die Frauen, die auch ihre eigenen Organisationsstrukturen hatten, wie bekannt. In den Bürgerrechtszeiten sah die Uniformierung auch noch relativ ähnlich aus zu der zweiten Clanszeit. Und wie man hier sieht, da waren auch schon mal die Grenzen nicht mehr so eng zwischen reine Männerorganisation, reine Frauenorganisation. Das ist jetzt ganz gemischt. Den Ku Klux Klan, den gab es auch immer in Deutschland, schon während der Weimarer Republik. Hier sehen wir aber Bilder, die auch ein bisschen frischer sind. Auf der linken Seite aus den Spät-70ern, Anfang der 80er, wo Gerhard Kromschröder sich unter den Ku Klux Klan gemischt hat. Das war vor allem von US-Soldatinnen und deutschen Neonazis gestellt. In Rheinland-Pfalz beispielsweise. Oder hier rechts sehen wir ein Magazin, das hat Carsten Schepanski aus dem NSU-Netzwerk Anfang der 90er ausgegeben. Und es war das erste deutsche Ku Klux Klan Magazin, das es gab. Wo auch, wie das Titelbild schon zeigt, das ganze Magazin ist einfach ein Hasspamphlet und ziemlich krasser Aufruf zur Gewalt. Und gerade heute gab es auch wieder Hausdurchsuchungen in Baden-Württemberg, um eine Ku Klux Klan Organisationsstruktur wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung auszuheben. Genau, das sollte man auch im Hinterkopf haben. Das gibt es auch in Deutschland. Genau, wenn man sich heutzutage den Ku Klux Klan auch ein bisschen anschaut und sieht, wie sie hier in ihren Polyester-Uniformen irgendwie umher marodieren, dann sieht man auch auf dem Schild von dem Herrn, der hier Juden als die Kinder Satans beschreibt, schon mal etwas, was auch ideologisch passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Nämlich, dass der Ku Klux Klan stärker von der Ideologie einer weißen christlichen Republik, wie sie traditionell propagiert wurde, weggegangen ist hinzu, dass es trotzdem natürlich eine weiße christliche Republik sein soll, aber sehr stark sich dann auch mit einer sehr spezifisch, hauptsächlich in den USA entstandenen Ideologie verbunden hat, nämlich dem Christian Identity. Und Christian Identity ist etwas, das vor allem in den 1940er Jahren populär wurde. Das basiert auf einer anderen Ideologie, die nennt sich British Israelism. Und bei British Israelism geht es darum, dass die Angelsachsen bzw. die Einwohnerinnen von Großbritannien, dass die direkten Nachfahren sind der 12 Stämme von Israel und damit sozusagen die Auserwählten Gottes sind. Und während der British Israelism noch philosemitisch war, ist Christian Identity eine dezidiert antisemitische Weltanschauung. Die Grund, sehr verkürzt, geht es einfach darum, dass Angelsachsen oder Weiße, beziehungsweise der Arier, direkte Nachfahren eben von Adam und Eva sind. Juden sind in dieser Ideologie entweder als der Teufel oder direkt abgestammt vom Teufel. Und Nicht-Weiße werden generell als Untermenschen einfach nur deklariert. Genau. Die erste richtige Kirche gab es unter Wesley A. Swift als Church of Jesus Christ Christian in 1946 in Kalifornien. Und die wurde später von Richard Butler übernommen nach Wesley Swifts Tod, und in Aryan Nations hat er seine Organisation genannt ab den 1970er Jahren. Und mittlerweile gibt es noch versprengte Einzelgemeinden bzw. Netzwerke, dieser Gemeinden in den USA, Australien, allen angelsächsischen oder Ländern, die mal von Großbritannien, Kolonien von Großbritannien waren. Genau, nochmal in der Ideologie wird auch nochmal sehr prägnant durch die 14 Words, die ihr vielleicht schon mal gehört habt oder bei Neonazis eintätowiert gesehen habt. Die besagen, we must secure the existence of our people and a future for white children. Und dieser Spruch geht auf David Lane zurück. Und David Lane war, beziehungsweise eigentlich ist der Spruch von Bruce Pierce, aber Robert Matthews, Entschuldigung. Aber David Lane hat die populär gemacht zusammen mit seiner Ehefrau. Der war Teil von einer rechtsterroristischen Organisation, die hieß The Order. Und The Order war 1983, 1984 vor allem aktiv in den USA. Sie haben mehrere bewaffnete Raubüberfälle begangen auf Geldtransporter und haben auch einen jüdischen Radiomoderator ermordet und eines der Iren in einem Fememord im Wald mit einem Hammer. The Order wollte... oder sah es sich vor allem inspiriert von einem Buch, das ich später nochmal vorstellen werde, The Turner Diaries. Und The Order war auch das erste Mal, wo Restterrorismus in der Nachkriegszeit nochmal wirklich prominenter, abgesehen vom Ku Klux Klan, nochmal das erste Mal wieder auf sich aufmerksam gemacht hat in der breiten Öffentlichkeit. Zeitgleich oder in ein paar Jahren Abstand gab es auch etwas, das nannte sich The Covenant, The Sword and the Arm of the Lord. Es war auch eine Christian Identity, rechtsterroristische Organisation, die mehrere Menschen ermordet hat und Bombenanschläge versucht oder tatsächlich begangen hat. Und noch ein Beispiel für Leute, die inspiriert waren von Christian Identity, war David Copeland. Es war der London Nail Bomber. Der hat mehrere Nagelbomben in London gezündet, einmal in einem Migrantenviertel und einmal in einer schwulen Bar, und dabei mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt. Und sowohl The Order als auch The CSA, also Covenant Sword and Arm of the Lord, die haben beide von, oder zumindest in zurückgelegenen Anlagen, die der Christian Identity Bewegung inne sind, sich organisiert, zusammengefunden, sich auch da versteckt. Also die haben dann einfach gewisse Landstriche gekauft und darin Anlagen gebaut, hatten dann ihre Schulungszentren da drin, mehrere Häuser, wo Menschen drin wohnen konnten, etc. pp. Und haben da weitestgehend abgeschieden von der Außenwelt gelebt oder es versucht, zumindest so zu machen. Die meisten Orte sind mittlerweile verfallen. Ein Ort, den es immer noch gibt, das ist Elohim City. Das ist in Oklahoma. Und Elohim City wird als patriarchale Gemeinde geführt. Es ist tatsächlich von der Außenwelt weitestgehend abgeschnitten in einer ländlichen Gegend. Da wohnen eine unbekannte Anzahl an Personen auf dem Gelände, und es wird von einer patriarchalen Dynastie geführt, nämlich von gegründet wurde es von Robert Miller. Derzeit ist John Miller, sein Sohn, der Vorsitzende, und der nächste, der dann den Vorsitz über die Gemeinde übernehmen wird, ist David Miller. Und dann sieht man da auch es ist nicht nur eine antisemitische, sondern natürlich auch patriarchal organisierte Organisation, und das kommt an allen ihren Schriften sehr, sehr stark zum Vorschein. Schauen wir uns mal ein paar Bilder an. Hier sehen wir einmal Richard Butler, also so einen klassischen Christian Identity Auftritt, so eine Mischung aus Neonazi Fahnen, ihre eigenen Fahne mit der Wolfsangel, dem Schwert und der Krone im Hintergrund. Und es ist natürlich eine Aktivität, in der man alle Altersgruppen anbindet, von ganz alt bis die ganz kleinen Kinder sind natürlich alle dabei. Bob Matthews oder Robert Matthews ist auch ein Märtyrer der rechten Bewegung. International wird es immer noch weitestgehend so gesehen. Da findet man auch immer wieder solche Wahlgrafiken, weil, stimmt, jetzt habe ich vergessen zu erwähnen, die Leute von The Order sind weitestgehend alle verhaftet worden und haben Haftstrafen abgesessen. Jahrelange oder sind jetzt im Gefängnis größtenteils auch teilweise, oder einige sind auch im Gefängnis gestorben. Und Bob Matthews hingegen hat sich dazu entschieden, in so einer apokalyptischen Manier seinen Abgang zu machen und hat sich schwer bewaffnet, als das FBI ihn dann umringt hat, noch ein Feuergefecht geliefert und wurde dann in seinem Haus verbrannt vom FBI. Genau. Deswegen hat er auch so einen gesonderten Märtyrerstatus, auch nochmal, weil es besonders brutal gestorben ist. Wichtig auch eine Inspiration von The Order war dieser Herr, William Luther Pierce, sei es der einflussreichsten Neonazis in den USA der letzten Jahrzehnte gewesen. Er war Vorsitzender von der elitär sich gebenden Neonazi-Organisation namens National Alliance, die natürlich internationale Verbindungen hatte. Und William Luther Pierce hat auch sein Geld in späteren Jahren dazu genutzt, dass er mehrere Restrock-Label aufgekauft hat und dann zum zentralen Verdiener, Dreh- und Angelpunkt des internationalen Rechtsrock auch geworden ist. Vor allem bekannt ist Pierce aber, weil er zwei Romane geschrieben haben, die immer noch bis heute als terroristische Leitfäden für Neonazis bzw. andere extreme Rechte gelten. Und es sind einmal The Turner Diaries und Hunter. Und bei den Turner Diaries ein dystopisches Narrativ, wo es darum geht, dass es in den 90er Jahren zu einer weißen Revolution kommt, weil sozusagen die von Juden kontrollierte Regierung mit Hilfe der Nicht-Weißen die Macht übernommen hat, den armen weißen Mann unterdrückt, und dann finden sie sich zusammen und fangen eine terroristische Kampagne an, ermorden alles Mögliche an Menschen und werfen zwischendurch Atombomben auf Israel und auf die Sowjetunion. Und es geht dann immer so weiter in diesem apokalyptischen Narrativ, bis irgendwann die Weißen dann doch gewonnen haben und die Welt wieder in Ordnung ist. Und Hunter verfolgt ein ähnliches Narrativ, wo es auch um eine weiße Revolution geht, aber in der Geschichte fängt es an damit, dass ein Heckenschütze aus dem Hinterhalt Mixed-Race-Couples, also sozusagen, wenn eine weiße Person und eine nicht weiße Person in einer Beziehung leben, solchen Menschen wird dann erstmal Jagd gemacht, weil es ja den Rassen- oder rassistischen Kriterien nicht entspricht. Beide Bücher sind so geschrieben, dass man sich selbst dazu animiert fühlen soll, loszutreten, in Aktion zu treten, und auch in den Turner Diaries besonders gibt es da sehr detaillierte Anleitungen, wie man Bomben baut, wie man unentdeckt morden kann. Und da gibt es auch durchaus einige Parallelen zur Mordserie von NSU und von alles Möglichen an anderen rechten Terrororganisationen, die sich davon haben inspirieren lassen. Wir bleiben nochmal kurz bei den Neonazis und anderen völkischen Rechten. Um es nochmal kurz zu sagen, in den USA gibt es da verschiedene Organisationen, die sind meistens klein und haben mehrere hundert Mitgliederinnen und dann nochmal ein größeres Umfeld von ein paar tausend Leuten, 14.000. Das ist einmal derzeit, es ist die National Socialist Movement um Jeff Skoop, die Traditionalist Worker Party um Matthew Heimbach, wobei die jetzt einen Abgang hatten, weil Heimbach eine Affäre hatte mit der Ehefrau von seinem Leutnant und der das nicht so cool fand. Und Vanguard America gibt es noch um Dylan Ulysses Harper, der tritt unter dem Namen Dylan Irizarry auf. Aber das ist nur sein Geburtsname, sein richtiger Name ist Harper. Und der war US-Soldat. Dann gibt es noch The Daily Stormer um Andrew Anglin. Das ist, der betreibt vor allem eine Webseite, die sehr beliebt ist in den letzten Jahren. Und die Liste ließe sich noch sehr lange weiter fortführen. Und es gibt dann nochmal von der Atomwaffendivision, habt ihr vielleicht gehört, es war eine rechtsterroristische Struktur, die sich in den letzten Jahren gebildet hat und für mehrere Morde verantwortlich war. Es gibt aber auch so Sachen wie die Hammerskins, die auch in Deutschland und europaweit natürlich aktiv sind, als rassistische Bruderschaft, ähnlich organisiert wie Blood and Honor, im internationalen Rechtsrock-Business aktiv. Entschuldigung. Davon gab es 2017 mindestens 220 verschiedene Gruppen. Genau. Natürlich, also wie ich es vorhin auch schon kurz erwähnt habe, war es auch schon von Anfang an so, dass es Anhängerinnen des Nationalsozialismus in den USA gab, sowohl unter der deutschen Bevölkerung als auch unter der größeren weißen Bevölkerung. Und hier sieht man beispielsweise ein Aufmarschbild aus den 30ern, als sie mal im Madison Square Garden ihren größten Aufmarsch gemacht haben. Hier sehen wir nochmal kurz ein Bild von Jeff Scoop, wie man sieht, auch im Hintergrund. Sieht man auf der Fahne noch ein Hakenkreuz, das haben sie in der Odalsrune mittlerweile geändert, aber das macht auch nochmal klar, sowas wie ein Hakenkreuzverbot wie in Deutschland, derlei Gesetzgebung gibt es in den USA nicht. Hier sehen wir nochmal Matthew Heimbach, hier als Beispiel auch nochmal Matthew Heimbach beim Bundesparteitag der NPD in Weinheim 2013, wie er unten mit Lachnummer Jeschke ein Parteifähnchen tauscht. Und hier sehen wir nochmal ein Beispielbild von den Hammerskins. Rechts im Bild sehen wir Malte Rediker, der einen sehr großen Versandhandel für Rechtsrock hier in Deutschland betreibt. Und in der Mitte sehen wir nochmal Thomas Gerlach, der auch nochmal im NSU-Netzwerk aufgetaucht ist. Da kann man sich auch nochmal alles nachlesen in den Antifa-Magazinen. Genau, und bei den Neonazis noch eine Größe ist Stephen Darnold Don Black. Don Black kommt eigentlich aus dem Ku Klux Klan. 1981 wurde er verurteilt, weil er sich in einem Putschversuch in Dominica beteiligen wollte. Da war der Plan, dass sich eine Gruppe an rassistischen Milizionären an einem Militärputsch in Dominica beteiligt und dann eine Art Plantagenwirtschaft dort betreiben kann als weiße Gutsherren. Das hat nicht funktioniert, die wurden bei der Ausreise schon festgenommen. Danach hat Black sich dafür entschieden, dass er sich vor allem im Propagandabereich betätigen wird und hat Anfang der 90er die bedeutendste Neonazi-Webseite der Welt aufgebaut, nämlich stormfront.org. Da wird international von Neonazis diskutiert, das ist die größte Webseite und da gibt es für alles Foren. Also auch so Leute wie Breivik oder so, da wissen wir, dass sie dort in diesem Forum auch mitgechattet haben, bevor sie zur Tat geschritten sind. Und da ist natürlich auch Deutsche sind in diesem Forum aktiv, hier ein Beispielsbild, wo es dann um die Rheinwiesen-Lager geht. Oder um Gerd Ittner und andere Holocaust-Leugner. Noch ein Neonazi, den ich vorhin erwähnt habe, war Andrew Anglin. Hier mit seiner Website The Daily Stormer. Schön hier mit Washington mit einer Knarre abgebildet. Und The Daily Stormer ist vor allem durch seine Gewaltaufrufe bekannt und dadurch, dass sie Trollkampagnen im Internet lostreten gegen Einzelpersonen. Das ist auch eine sehr beliebte Neonazi-Webseite in den letzten Jahren jetzt gewesen. Nochmal als Zwischenpunkt, bevor ich zu den Gruppen komme, die heutzutage vielleicht auch gesellschaftlich einfach einflussreicher sind, weil Neonazis zwar nicht unbedeutend sind in den USA, aber doch auch einige Schwierigkeiten haben, Menschen mit ihrer Ideologie anzusprechen, anders als in Deutschland. Und was sich sehr verändert hat in den letzten Jahren, beziehungsweise wenn wir jetzt darüber reden, welche Gruppen gerade prominent sind im Trump-Zeitalter, da gibt es eine gewisse Vorgeschichte. Und die eine Vorgeschichte ist, dass es ab 2009 eine sehr große reaktionäre Bewegung in den USA gab, die wirklich einen guten Anteil an der Bevölkerung auch mitgenommen hat. Und das war die Tea Party-Bewegung. Sogenannte, die sich gegen die Präsidentschaft von Barack Obama hauptsächlich gerichtet hat, als ersten schwarzen Präsidenten. Und denen ist daneben einfach der Ablehnung von Obama als schwarzen Präsidenten, auch wenn sie es nicht so häufig offen sagen würden, ging es ihnen aber in den offenen Aussagen in der Regel darum, dass sie keine oder jegliche Steuern ablehnen, die staatliche Transferleistungen zuschussen. Also, und darunter war dann vor allem damals noch die Krankenversicherung, die eingeführt wurde, oder die Krankenveränderungen in der Krankenversicherung, die unter Obama eingeführt wurden. Das war eins der Hauptangeldrehpunkte. Es ging aber auch noch um viel mehr. christliche Rechte haben sich darunter gemischt, denen es darum ging, dass es einen Krieg gegen die christliche Kultur in den USA vermeintlich geben würde oder dass Abtreibung finanziert wird von der Bundesregierung oder in irgendeiner Art und Weise davon dadurch unterstützt wird, aber auch genauso gut sich Stimmen darunter gemischt haben, denen es vor allem um die Einwanderung ging oder illegale Einwanderung in Anführungszeichen. Und dass in ja, diese wirklich großen, in diese wirklich große reaktionäre Bewegung konnten sich natürlich nahtlos einige der Leute, die ich jetzt gleich im Folgenden auch nochmal vorstelle, bewegen, neue Leute gewinnen, stärkeren Anschluss auch nochmal finden, und es hat auch eine signifikante Wahlbasis für Donald Trump jetzt in den nächsten, also bei seiner Wahl 7 Jahre später geführt. Eine andere wichtige gesellschaftliche Debatte, die man nicht aus dem Kopf oder nicht aus dem Blick verlieren sollte, ist eben die Debatte, die sich um Konföderierten-Denkmäler seit 2015 dreht. Vorhin habe ich ja kurz nochmal diesen Geschichtsrevisionismus nach dem Bürgerkrieg angesprochen und die Glorifizierung der Südstaaten. In den Südstaaten selbst gab es vor allem in den 20er Jahren, zeitgleich zu diesen großen reaktionären Bewegungen wie dem Ku Klux Klan, eben auch eine sehr starke Bewegung, dass es, oder geschichtsrevisionistische Bewegung, dass man Denkmäler baut für die konföderierten Helden von damals. Wenn man hier links im Bild sieht, also ganz verstreut in verschiedensten Städten, wurden wirklich hauptsächlich in den 20er Jahren, also 60 Jahre nach dem Krieg ungefähr, all diese Denkmäler gebaut, die nochmal stark symbolisieren sollten: wir haben eine weiße Geschichte, wir haben eine Geschichte als Sklavenhaltergesellschaft und wir sind stolz darauf, wenn man es mal ein bisschen runterbricht. Und rechts sieht man dann auch eben, was es da für Menschen dann sammeln, als es darum ging, diese Denkmäler mal abzuschaffen. 2015 gab es ja den Amoklauf bzw. eine rassistische Mordserie in Charleston, wo Dylann Roof in die Kirche reingelaufen hat und Menschen während ihrem Gebet einfach in der afroamerikanischen Geschichte die erschossen hat. Danach gab es zum ersten Mal stärkere Debatten darum, auch im Zuge der Black Lives Matter Bewegung, dass man diese rassistischen Denkmäler mal entfernen sollte, und dagegen hat sich dann wiederum auch wieder eine starke reaktionäre Bewegung gebildet, wie man hier rechts im Bild sieht. Genau, dass man nicht nachträglich die Geschichte verändern könnte, dass es da um Tradition und Lebensweise etc. pp. Geht und die ganzen Ammenmärchen, die einem Rassisten immer so erzählen. Und diese Menschen, beziehungsweise diese Debatte wird auch von Donald Trump unterstützt, der auch genau wie dieser Herr hier, der ein Schild hält mit Hands off our history, also Hände weg von unserer Geschichte, in diesem Tonfall und auch in dieser Weise hat sich Trump immer pro diese Denkmäler auch verortet politisch. Es gibt auch beispielsweise in einzelnen Bundesstaaten Gesetze dagegen, dass man überhaupt diese Denkmäler entfernen lassen kann. Und da merkt man auch, wie kontrovers das auch diskutiert wird in der Gesellschaft. Und noch was Wichtiges, was man sich immer im Kopf behalten sollte, sind meistens nicht die dezidiert extrem rechten Organisationen, die im Mittelpunkt dann der Politik stehen und dort ihren Einfluss ausüben, sondern häufig sind es gerade Menschen, die eine gewisse Scharnierfunktion erfüllen. So wie es in Deutschland Leute wie Thilo Sarrazin gibt, gibt es in den USA Menschen wie Ann Coulter hier. Und Ann Coulter ist eine sehr rassistische Autorin und antifeministische Autorin, die sehr beliebt ist in den USA. Die hat 12 Bestseller bisher geschrieben und schreibt unter anderem auch für dezidiert extrem rechte Webseiten regelmäßig seit 2006. Genau, aber wie man hier sieht, spricht sie beim wichtigsten Jahrestreffen der Konservativen 2013 beim CPAC, bei dem auch immer wieder organisierte Rassistinnen Auftritte bekommen in den letzten Jahren. Und dann merkt man auch, dass wirklich dieser Unterschied zwischen der konservativen und extrem rechten Bewegung sich da auch mehr oder minder auflöst und da eine gemeinsame Basis findet bei solchen Personen oder bei den Positionen, die sie vertreten. Und bei den dezidiert extrem rechten Organisationen werdet ihr sicher schon mal den Begriff Alt-Right schon mal gehört haben, beziehungsweise das fällt ungefähr unter das, was man, wie man in Deutschland von der neuen Rechten spricht. Aber das, genau, zum Vergleich. es gibt eine begriffliche Unterscheidung, die man treffen kann, wenn man will. Das ist einmal zwischen Alt-Right und Alt-Light. Unter Alt-Right würde man einfach Gruppen besprechen, die ganz klassisch im Sinne der White Supremacists operieren. Sie bekennen sich zu ihrem Rassismus und sagen, sie wollen nur weiße Mitglieder ohne jüdische Abstammung aufnehmen. Und Alt-Light-Gruppen kaschieren ihren Rassismus in der Regel oder glauben den vielleicht nicht selbst unbedingt immer so. Sie vertreten dann in der Regel einen weniger offenen Rassismus oder lehnen den Antisemitismus ab oder haben einfach teilweise nicht weiße Mitglieder nach den Kriterien der sonstigen Organisation in ihren Reihen. Was aber auch wichtig ist, es gibt da keine wirkliche Trennung. Es ist einfach nur eine Nuancierung auf einer Skala. Wenn man unter Alt-Light geht, dann wird man, davon habt ihr auch vielleicht immer gehört, von diesem Gavin McGinnis, der ist Mitbegründer von Vice Magazin, der hat eine Organisation jetzt gegründet in den letzten Jahren, die heißt Proud Boys. Das ist eine Gruppe oder eine Männergruppe, die sich für die Erhaltung der westlichen Zivilisation einsetzt und ihre Männlichkeit wiederfinden will und vor allem auf sich aufmerksam macht, weil sie aktiv nach physischen Auseinandersetzungen auf Demonstrationen immer suchen und gerne Antifas angreifen. Und Gavin McGinnis betreibt seine Propaganda vor allem über einen YouTube-Kanal beziehungsweise seine Gavin McGinnis Show im Internet. Andere bekanntere Leute, die von denen man vielleicht mal gehört hat, die aber eher unter diese Alt-Light-Sache fallen, sind auch Milo Yiannopoulos, der betreibt was namens Milo Inc., oder Alex Jones, Infowars. Und Alex Jones ist der bekannteste rechte Verschwörungstheoretiker in den USA mit mehreren Millionen Zuhörern auf der ganzen Welt. Unter diesen Alt-Right-Gruppen gab es 2017 ungefähr 100 Gruppen, die gezählt wurden im gesamten Land. Hier sehen wir ein Bild von Gavin McGinnis hier in der Mitte mit den Tattoos und dem Rumgelaufe da auf dem Weg zu einer Demonstration. Hier sehen wir nochmal Milo Yiannopoulos im Interview mit Alex Jones auf seiner Verschwörungssendung, die mittlerweile von YouTube verbannt wurde. Wie man im Hintergrund sieht, der Alex Jones verdient auch viel Geld einfach damit, dass er irgendwelche Fake-Produkte, einfach irgendwelche Zuckertabletten oder sonst was als Nahrungsergänzungsmittel verkauft im Internet und auch die ganzen Prepper-Sachen. Und auch was nochmal in diesem Alt-Light-Bereich ungefähr fällt, ist sowas wie Breitbart News, die dann eben, wie man hier sieht, auch diese geschichtsrevisionistische Linie sehr stark promotet haben bei den in den letzten Jahren hier in Bezug auf die Südstaaten und dass man auf die Confederacy stolz sein könne. Nochmal bei den bekennenden Alt-Right-Gruppen ist sicherlich einer der wichtigsten zentralen Dreh- und Angelspunkte des National Policy Institute. Das William National Policy Institute wurde 2005 von William Regnery dem Zweiten gegründet, das ist ein Multimillionär, der hat mehrere Millionen von der Firma von seinem Vater geerbt und finanziert jetzt vor allem extrem rechte Organisationen. Das war vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Institut für Staatspolitik in Deutschland. Das Motto der Organisation ist For Our People, Our Culture and Our Future. Und die haben auch nochmal, also unter diesem Our People ist natürlich, wie sie es immer so nennen, die weiße europäische Bevölkerung der USA gemeint. Eng verbunden mit dem National Policy Institute ist ein Verlag namens Washington Summit Publishers und auch eines der größten oder wichtigsten extrem rechten Debattenorgane, nämlich die Occidental Quarterly, das ist eine Vierteljahreszeitschrift, die ist auch sehr eng mit diesem Institut verbunden. Und seit 2011 wird sie von Richard Spencer geleitet, den kennt ihr vielleicht dadurch als der Neonazi, der in Washington bei der Vereidigung von Trump ins Gesicht geboxt wurde zweimal. Hier sieht man links im Bild, das ist Spencer und auf der rechten Seite ist Regnery. Und wie man sieht, Spencer hat auch gute Freunde. Neben ihn hier in der Mitte ist Jared Taylor, der eine Webseite namens American Renaissance betreibt und auch seit Jahren eines der bekanntesten Köpfe der Extremrechten in den USA ist. Und ganz rechts im Bild ist Peter Brimelow, Der betreibt die Seite VDare, das hat auch ein Internetradio, ist auch eine extrem rechte Seite, für die eben besagte Ann Coulter beispielsweise schreibt. Die sich aber genauso im Republican Mainstream bewegt. Die treibt sich genauso mit solchen Menschen auch gleichzeitig rum und eben, wie gesagt, besagte Scharnierfunktion dann erfüllt. Vielleicht auch nochmal als direkter Vergleich, diese identitäre Ideologie, die wird natürlich auch vom NPI etc. vertreten, aber es hat sich auch nochmal eine Gruppe gegründet in den USA, die nennt sich Identity Europa und die versucht sehr stark die identitäre Bewegung in Europa zu kopieren. Identity Europa selbst wurde 2016 von Nathan DeMiga gegründet. DeMiga war US-Soldat und hat im Irak gekämpft. Und nach seiner Zeit im Irak, als er zurückgekommen ist, hat er dann einen irakischen Taxifahrer in Kalifornien überfallen, mit einem bewaffneten Raubüberfall und danach mehrere Jahre Haftstrafe verbüßen müssen für diese Tat. Und als er dann in der Haft war, hat er sich von David Duke, einem bekannten Ku Klux Klan-Anführer aus den 70er Jahren vor allem, der eigentlich aber auch vor allem Hitlerjünger ist und bis heute eben eine schillernde Persönlichkeit der extrem Rechten international auch ist und auch sicherlich eines der bedeutendsten Holocaust-Leugner noch dieses Jahrhunderts ist, der noch lebt. David Duke hat verschiedene Bücher geschrieben, eins davon war eben My Awakening, also meine Erwachung. Und wo es dann vor allem darum geht, irgendwie, warum er Hitler toll findet und Weiße besser sein als andere Menschen. Und das fand Nathan DeMiga super toll und hat sich dann gedacht, yo, sowas will ich auch mal machen. Und hat sich dann vorgenommen, eine Organisation zu gründen, die sich eben für die vermeintlichen Interessen der europäischen weißen Bevölkerung einsetzen würde. Und es eben eine Idee ist, die schon David Duke in den 1980er Jahren begründet hat, dass man versucht, es ein bisschen weniger plattrassistisch zu geben und stattdessen ein bisschen modern Antlitz und behauptet, es ginge allen darum, die eigenen Minderheitsrechte zu verteidigen, dass man dadurch mehr Menschen ansprechen könnte. Das ist zumindest die Hoffnung dahinter. Identity Europe ist aber auch eng verbunden mit internationalen Projekten. Es geht da einmal um Red Eyes TV, die in Schweden und den USA aktiv sind, oder auch die Beziehungen zur identitären Bewegung in Europa sind durchaus auch vorhanden. DeMiga musste zurücktreten als Vorsitzender. In den letzten gut 3 Jahren gab es jetzt auch schon 3 Vorsitzende der Organisation. DeMiga musste zurücktreten, weil es zu viele Bilder davon gab, weil er schon verurteilter Gewalttäter war und weiterhin dann immer noch Leute angegriffen hat, wie hier die Genossin. Auf Demonstrationen, dann war das zu schlecht für das PR-Image und dann musste er mal die Fliege machen von der Organisation. Wie man hier sieht, versuchen auch diese Banneraktionen etc. pp. Zu machen und auf diesen starken medialen Widerhall fokussiert sind. Das funktioniert nur in den USA nicht so gut, wie es hier in Deutschland zeitweise beispielsweise funktioniert hat. Wie man aber auch hier sieht, bezüglich der Trennlinien zwischen Alt-Right und Alt-White, dass sie nicht so vorhanden sind, weil auch jemand wie Gavin McGinnis, der jetzt nicht von sich behaupten würde, dass er ein Rassist ist und dessen Organisation auch nicht nur reine weiße Europäerinnen oder Arierinnen in Anführungszeichen sind, der sich ja hier beispielsweise einfach mal ein nettes Pläuschen mit Martin Sellner und seiner Verlobten Brittany Pettibone, die eine relativ bekannte Bloggerin bzw. Autorin ist der extremen Rechten in den USA. Die kennen sich dann alle untereinander, tauschen sich aus, interviewen sich immer stundenlang gegenseitig. Hier sieht man beispielsweise auch wie Brittany Pettibone, hier mit Mario Müller rechts hinter sich mit den roten Haaren. Oder hier vorne haben wir nochmal Damian Lohr, dem JA-Bundesvorsitzenden und anderen. Martin Sellner ist auch hinter ihr im Bild, wie sie es alle 2017 auf der Frankfurter Buchmesse beispielsweise rumgetrieben haben und schön Selfies gemacht haben. Genau. Nochmal, hat ihn vorhin kurz gezeigt, Samuel Jared Taylor. war Herausgeber des Magazins American Renaissance, leider, also beziehungsweise es erscheint nicht mehr als Magazin, und es ist alles in der New Century Foundation. Das ist seine Organisation, die er vor allem betreibt. Das ist auch Sprecher von etwas, das nennt sich Council of Conservative Citizens. Council of Conservative Citizens geht auf die Citizens Councils Bewegung aus der Bürgerrechtszeit zurück. Als es um die Integration ging, haben viele beispielsweise Organisationen gegründet, wie die Citizens Councils, denen es darum ging, eben die Integration der afroamerikanischen Bevölkerung in die Mehrheitsbevölkerung eben zu verhindern mit allen möglichen Dingen. Also eben, dass die Schule nicht desegregiert wird, etc. pp. Da haben das Bürgerforum gebildet, die das mehr oder minder erfolgreich in den örtlichen Lokalitäten dann die weiße Vorherrschaft verteidigen wollen oder verteidigt haben, je nachdem, wo man ist. Genau. Und davon ist er der Sprecher. Und jedes Jahr veranstaltet Taylor eine Konferenz, die Ameren Conference, wo sich internationale Persönlichkeiten der extremen Rechten zusammenfinden. Und vorletztes Jahr war da beispielsweise auch der Martin Semnitz vom Institut für Staatspolitik. Hier aus der Sezession ein schönes Bild, das er abgedruckt hat. Und Semnitz beispielsweise hat jetzt auch basierend darauf ein Buch gerade wieder rausgebracht, irgendwie Amerika, nee, Rassismus, ein amerikanisches Phänomen, wo er dann Zeichen der Zukunft in Amerika für Deutschland sucht. Und in Deutschland wird halt eben US-amerikanische Propaganda aus diesem Kontext sehr stark auch über die Sezession bzw. im Institut für Staatspolitik betrieben bzw. rezipiert von Leuten wie Nils Wegner, einfach nur als Beispiel. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Es gibt auch nochmal in dem Spektrum, was zahlenmäßig deutlich bedeutender ist in den USA, sowas, das nennt sich die Militia, Patriot oder Sovereign Citizens Movement. Sind nicht unbedingt deckungsgleich, worum es da geht. Es geht da einerseits um die Bezugnahme auf die traditionellen Milizen aus der Zeit des Unabhängigkeitskrieges gegen Großbritannien. Es geht denen um so Sachen wie, dass sie das Recht haben oder ein uneingeschränktes Recht haben, Waffen bei sich zu tragen und zu benutzen, egal was das für Waffen sind. Häufiger Deckungspunkt ist eben, dass sie einen minimalistischen Staat wollen, sich sehr stark auf die freie Marktwirtschaft beruhen, beziehungsweise dass sie insgesamt die Bundesbehörden ablehnen als illegitime, aufoktroyierte Sache. Also ähnlich wie Reichsbürger dann teilweise auch in ihrer Ideologie. Die lehnen vor allem auch sehr stark immer die Steuerbehörden ab. Es geht dann eben um Survival Skills. Je nachdem, mit wem man da redet, haben sie auch verschiedene Verschwörungstheorien, etc. Teilweise sind diese Milizen extrem rechts, teilweise sind sie einfach irgendeine andere Form von rechts. Teilweise sind sie exklusiv weiß organisiert, teilweise sind sie nicht nach rassistischen Prinzipien formal organisiert. Historische Beispiele sind beispielsweise die Posse Comitatus. Das war etwas, das war eine Miliz, die sich dezidiert aus Anhängern der Christian Identity Bewegung rein zusammengesetzt hat. Heutzutage gibt es aber auch noch Sachen, die nennen sich beispielsweise die 3% Movement, die besagt, dass man nur 3% der US-amerikanischen Bevölkerung unter Waffen in ihrer Organisation bräuchte, um wieder einen neuen Revolutionskrieg loszutreten. Dann gibt es noch die Oath Keepers, die sind ein bisschen gruseliger, weil sie aus aktiven und pensionierten Polizistinnen und Soldaten und Rettungskräften sich zusammensetzt, also auch aus Leuten, die dezidiert noch im Polizeivollzug oder sonst was arbeiten. Ein Beispiel ist David Clark, das ist ein afroamerikanischer Sheriff in Milwaukee, der auch bekennender Oath Keeper ist. Und Oath Keepers glauben halt eben, dass im Endeffekt irgendwann die Bundesregierung sagen wird, ihr müsst allen Bürgerinnen die Waffen abnehmen und dann eine totalitäre Diktatur einführen würden. Genau, und dagegen verwahren sich die Oath Keepers, weil sie sich ihrem Eid treu bleiben würden und sich für den einfachen Mann dann einsetzen und für die Freiheitsrechte und sonstigen Quatsch. Genau, die Milizbewegungen sind traditionell auch gar nicht so arg weit von der Republikanischen Partei entfernt. Die haben sich auch nochmal angenähert in den letzten Jahren, immer wieder am rechten Rand. Und ein gutes Beispiel dafür ist, dass die Republikanische Partei in Portland, Oregon eben auf diese Milizmenschen als ihr Security-Personal für Parteiveranstaltungen zurückgegriffen hat in den letzten Jahren. Gleichzeitig, obwohl sie schwer bewaffnet sind und in der Regel auch Geländeübungen durchführen oder an der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko ihr Unwesen treiben. Gibt es vergleichsweise sehr wenig bis gar keine staatliche Repression. In der Regel passiert es nur, wenn sie dann wieder die Regierung angreifen direkt oder einen Polizisten wieder erschossen haben oder was sie sonst alles treiben. Genau. 2017 gab es ungefähr 689 dieser Gruppen und es gibt mehrere hunderttausend. Niemand kann es genau sagen. Die Sovereign Citizens alleine wurden 2011 beispielsweise auf 100.000 aktiv organisierte und nochmal 200.000 umfeldorganisierte gezählt. Und das wäre einfach nur sozusagen der Direktvergleich zu Reichsbürgern in Deutschland. Die alleine haben mehrere hunderttausend. Und dann kommen nochmal die anderen dazu. Aus der Milizbewegung beziehungsweise auch aus der Extremrechten kam auch der bis zum 11. September der größte oder verheerendste terroristische Anschlag in den USA und es war die Oklahoma City Bombing in 1995. Damals hat Timothy McVeigh zusammen mit Terry Nichols, Michael und Lori Fortier geplant und durchgeführt, das FBI-Gebäude, beziehungsweise ein Gebäude, in dem das FBI auch mit drin war, in Oklahoma City mit einer Autobombe Platz wegzubomben. Und wie man vom Bild her auch sieht, hat es auch weitestgehend das Gebäude zerstört. Da war auch ein Kindergarten mit drin. Und Timothy McVeigh war eigentlich erst im Ku Klux Klan organisiert und dann hat er es mit Miliztypen rumgetrieben in den frühen 90ern. Und der hat eben auch die Turner Diaries gelesen. Und in den Turner Diaries gibt es einmal eine Szene, wo es darum geht, dass mit einer Autobombe das FBI-Gebäude in Washington D.C. in die Luft gejagt wird. Und viele haben sofort oder relativ schnell gesehen, das ist ein ziemlich 1:1 mäßiger Vergleich mit dieser Bombardierung. Am gleichen Tag wurde auch ein Mitglied der Terrororganisation Covenant Sword in Arm of the Lord wurde hingerichtet an dem Tag. Und es wird allgemein davon ausgegangen, weil er in Kontakt war, auch mit McVeigh, dass es eben eine Art Racheanschlag war dafür, dass er jetzt hingerichtet wird. Genau. Milizen sieht man auch häufiger bei ihrem Auftreten so, dass sie auf Demonstrationen auch, wo es geht, wo es erlaubt ist, auch mit Sturmgewehren auftreten und sich als Securities, als vermeintlich neutrale Securities inszenieren. Aber in Charlottesville haben sie auch auf der Seite von den anderen extremen Rechten sich dann bewegt, beziehungsweise denen auch geholfen. Andere Leute, die in den letzten Jahren nochmal bekannter waren, sind beispielsweise hier auch rechts im Bild, das ist der Bundy, der immer wieder politisch aktiv ist, und links im Bild ist LaVoy Finicum. Die waren beide an der National Wildlife Refuge Besetzung beteiligt. Vor 3 Jahren. Und im Zuge dessen ist LaVoy Finicum erschossen worden. Der Bundy treibt seit Jahren seinen Schabernack und sieht eher so aus, als würde er eine kleine politische Karriere starten können und wurde nie trotz bewaffnet gegenüberstehen mit Bundesbehörden oder obwohl er auch eine Bundesbehörde besetzt hat etc. pp. Gab es keine erfolgreichen Prozesse gegen diese Person. Und der dann auch bei dieser Milizbewegung dann als kleiner Held gilt. Was auch nochmal gibt, sind die dezidiert antimuslimischen Organisationen, die sind auch ziemlich groß und ziemlich prominent im Moment. Das größte ist Act for America und Bridget Gabriel. Die hat laut Eigenangaben mittlerweile 400.000 Mitglieder. Es gibt dann nochmal etwas, das nennt sich Center for Security Policy und Frank Gaffney. Es gibt nochmal das David Horowitz Freedom Center und David Horowitz. Und es gibt nochmal The Center for the Study of Political Islam und Bill Warner. Das ist so ein Physiker, der meint, dass er mit irgendwelchen Statistiken beweisen könnte, warum der Koran jetzt irgendwie gewalttätig ist oder Frauen mehr hasst als die Bibel und andere Pseudowissenschaften. Insgesamt geht es diesen Organisationen immer um ein relativ einfaches Bild einer Clash of Cultures, dass die westliche Zivilisation durch Einwanderung aus muslimischen Ländern zugrunde gehen wird. Dann geht es ihnen da deshalb vor allem darum, Lobbyarbeit zu betreiben, dass Muslime nicht so viel Rechte in den USA bekommen. Und davon gab es ungefähr 114 verschiedene aktive Gruppen. Aber die haben einfach eine sehr, sehr starke Strahlkraft in die Mitte der Gesellschaft oder sogenannte Mitte der Gesellschaft. Wie man hier sieht, Bridget Gabriel hier zusammen mit Steve Bannon, der Breitbart News so stark aufgebaut hat und gerade versucht, in Europa die extreme Rechte ein bisschen stärker untereinander zu vernetzen, beziehungsweise sich als politischer Berater hier bemüht. Hier ist Frank Gaffney, hier bei den Tea Party Sachen, eben auch solche Leute dort immer wieder aufgetreten. Hier haben wir David Horowitz nochmal. Hier sehen wir Bo Warner unten rechts und hier ein Tweet von Beatrix von Storch, wo sie behauptet, sie hätte das von Harvard, aber das ist einfach, die Statistik ist einfach von Bill Warner. Und der hat auch in Europa Pendant hier seine Organisation aufgebaut in Tschechien. Auch nochmal in den USA, was deutlich größer ist als in Deutschland als gesellschaftlicher Faktor, als die christliche Rechte, weil eben auch ca. 25% der Bevölkerung im Wahlalter sind zum Beispiel Evangelikale allein. Und davon ist auch schon mal ungefähr 4/5 einfach als reaktionär einzustufen. Die Southern Baptist Convention beispielsweise als evangelikale Organisation hat 15 Millionen Mitgliederinnen. Und das allein sind um die 5% der US-Bevölkerung. Genau, zusammen mit katholischen, christlich-orthodoxen Denominationen und einfach ewig weiteren, viele verschiedene christliche Subgruppen, stellen sie insgesamt die christliche Rechte dar. Die christliche Rechte hat sich vor allem in den 1980er Jahren ist sie zum politischen Einfluss gekommen, weil sie sehr stark innerhalb der Republikanischen Partei organisiert hat oder auf die Einfluss genommen hat unter Ronald Reagan. Und zu ihren wichtigsten Anliegen gehört dabei immer die Anti-Abtreibung, Kreationismus, also dass Gott die Welt erschaffen hat. Jetzt mal in Anführungszeichen auch ein allgemeiner Kampf gegen die Homosexualität, also alles, was sie als Abweichung von der Heterosexualität gilt oder ist, muss bekämpft werden und in den letzten Jahren ist auch da nochmal auch ein dezidierter Kampf gegen die Islamisierung der USA sehr prominent geworden. Einfach als Beispiele, dass es jetzt nicht keine friedfertigen Leute von nebenan nur sind. Die Anti-Abtreibungskampagnen waren immer mit starker Gewalt auch verbunden in den USA, vor allem in den 80ern. Seit 1977 wird gezählt da auch, wie viele Gewaltakte es gibt und seitdem waren es ca. 9000 Gewaltakte und darunter 11 Morde, 42 Bombenanschläge, 187 Brandanschläge. Und was sie heutzutage sehr gerne machen, ist, dass sie genug Leute sind, dass sie einfach Abtreibungskliniken blockieren oder davor protestieren können. Und bei den Blockaden beispielsweise rennen sie auch mal in die Klinik rein und schreien dann rum und sorgen halt einfach insgesamt dafür, dass die Arbeit in der Klinik stillstehen muss, während sie ihren Schabernack da treiben. In 2017 wurden 104 Kliniken tatsächlich blockiert, auch in ihrer Arbeit, aber es gab insgesamt über 78.000 Protestkundgebungen direkt vor Abtreibungskliniken. Das kann man sich so vorstellen, dass es ungefähr also sehr wenige Kliniken gibt in den USA, wo man die Abtreibung anbieten, wo man einfach hingehen kann und dabei nicht von christlichen Rechten behindert wird, Zugang auf diese medizinische Leistung zu nehmen. Genau, als Beispiel nochmal für das Geschlechterbild, auch was die christliche Rechte weitestgehend betreibt. Nehme ich als Beispiel einfach mal das Nashville Statement vom August 2017. Das wurde von der Council on Biblical Man and Womanhood mit der SBC, also mit der Southern Baptist Convention zusammen geschrieben. Und da heißt es beispielsweise in Artikel 7, wir glauben, dass das Selbstverständnis als Mann oder Frau durch die heiligen Ziele Gottes in der Schöpfung und Erlösung definiert werden sollten, wie in der Heiligen Schrift offenbart. Wir verneinen, dass die Annahme eines homosexuellen oder Transgender-Selbstverständnisses im Einklang ist mit den heiligen Zielen der Schöpfung und Erlösung. Weiterhin geht es darum, kein Sex vor der Ehe und warum allgemein Menschen, die nicht heterosexuell sind, nicht Teil des göttlichen Plans sind. Genau. Leute, die daran beteiligt waren, die haben auch Verbindungen zu Donald Trump in verschiedenen Weisen. Genau. Hier sieht man auch beispielsweise ein eher laues Bild, beziehungsweise wo wenig los ist. Das ist ein Bild von der einzigen Abtreibungsklinik, die noch da ist in North Dakota. Und selbst dort kann man im gesamten Bundesstaat nicht in diese Klinik gehen, ohne dass da christliche Rechte vor der Haustür stehen, wie man sieht. Mit Schildern, die einen abschrecken sollen, vorm Reingehen. Und was man auch nochmal im Bild sieht, hier das mit den gelben Westen, das ist auch ein Standardding jetzt mittlerweile bei Abtreibungskliniken, dass Mitarbeiterinnen vor der Klinik stehen um Patientinnen abzuholen vor dem Gebäude und sie hinein zu begleiten, damit das alles halbwegs erträglich bleibt. Diese Taktiken werden auch in Deutschland kopiert. Hier ist ein Beispielsbild von den Mahnwachen vor der Kronfamilie, die in Frankfurt von katholischen Fundamentalistinnen veranstaltet wird. Genau, aber das ist Teil einer US-amerikanischen Kampagne, 40 Days for Life. Das findet jetzt zweimal im Jahr dort statt und es findet auch in verschiedenen Städten wie Wiesbaden und München, machen die das auch und in Pforzheim. Genau, was es auch nochmal auf der gewalttätigen Seite gibt, es gibt auch noch Gruppen, die nennen sich beispielsweise Army of God oder sonst was, wo dann Menschen, ja, oder christliche Terroristen, die Abtreibungsärzte ermordet haben, als Helden gefeiert werden und sonstige Anti-Abtreibungspropaganda darüber läuft. So, all diese schlimmen Sachen, die kann man relativ pauschal einfach sagen, Trump hat mit all diesen Sachen in irgendeiner Art und Weise zu tun. Sei es, dass er von Anfang an sich geweigert hat, sich direkt darauf angesprochen, von Leuten wie David Duke oder dem KKK zu distanzieren, und seinen ansonsten auch rassistischen Aussagen. Das war so eine Art Tabubruch, der einfach sehr schnell von Anfang an signalisiert hat für diese ganzen Menschen aus der extremen Rechten, das ist mal ein Präsident, hinter dem wir uns versammeln könnten, von einem Präsidentschaftskandidat. Entsprechend haben sie von Anfang an eben seine Auftritte genutzt, um für ihre Ziele zu werben. Also sowas wie die eine Mauer nach Mexiko und sonst was, das finden sie natürlich wunderbar und unterstützen ihn, solange er weiterhin versucht, solche Wahlversprechen umzusetzen. Innerhalb seines Wahlkampfteams waren auch Leute, eben wie gesagt, der Steve Bannon oder Roger Ailes, seit früher Fox News, den größten rechten Nachrichtensender in den USA betrieben. Was aber auch nochmal wichtiger ist für das Trump-Wahlergebnis, waren auch eben die christlichen Rechten-Wählerinnen, weil eben Evangelikale vor allem und auch insgesamt die christliche Rechte sehr stark für Trump gewählt hatten. Das kommt ein bisschen weniger hier vor Ort an. Aber zu seinen Hauptunterstützerinnen gehört eben die christliche Rechte. Er ist regelmäßig im christlichen Nachrichtenwesen in den USA unterwegs. Sie haben eigene Sender, Nachrichtenportale etc. Und er hat auch diverse Leute in der Bundesregierung, sind einfach aus der christlichen Rechten, wie Mike Pence, der Vizepräsident, oder Ben Carson, der glaubt, dass Menschen arm sind, weil es eine Entscheidung sei und dann sich irgendwie um den sozialen Wohnungsbau von der Bundesregierung kümmern soll. Alles auch ein bisschen fraglos ist. Genau, die Trump-Regierung hat dann auch natürlich viele Forderungen der christlichen Rechten und nicht nur der Rechten umgesetzt. Also da ging es vor allem um die Einschränkung von Abtreibungsrechten bzw. der Finanzierung von Abtreibung durch die Bundesregierung, sowie dass Transpersonen nicht mehr im Militär dienen dürfen eigentlich oder dienen sollen dürfen. Das hat nicht ganz funktioniert. Eben die verschärften Einreisebedingungen bzw. Abschiebepraxis, also das Abschieberecht wurde oder beziehungsweise das Mandat, wer abgeschoben werden sollte, wurde verändert. Also es sollen jetzt einfach alle abgeschoben werden, die sich illegal aufhalten und nicht mehr eine subdefinierte Kategorie, wie es unter Obama noch war. Genau, Truppen wurden jetzt an der Grenze abgeschafft. Er möchte halt das Jus Soli abschaffen, also sozusagen, dass man die amerikanische Staatsbürgerschaft einfach dadurch kriegt, dass man in den USA geboren wird, was historisch ein Weg ist, die Staatsbürgerschaft zu erlangen, die vor allem von nicht-weißen Personen von Bedeutung war und immer noch ist. Genau. Und ein anderes Beispiel wäre einfach, dass Mike Pompeo, der jetzige Außenminister von Act for America, da schon mal ausgezeichnet wurde als besonders toller Hecht 2016. Und spiegelt sich jetzt eben in der Außenpolitik auch wieder. Hier sehen wir ein Bild von Mike Pence bei einer Pro-Life-Kundgebung im Jahr 2017. Das war das erste Mal, dass ein Vizepräsident bei diesem Marsch für das Leben gesprochen hat. Hier sehen wir auch nochmal Trump hier neben Pat Robertson, also seit Ewigkeiten eines der bedeutendsten christlichen rechten Funktionäre, der auch eben den CBN, also Christian Broadcasting Network, den größten christlichen Sender in den USA betreibt. Und genau, da treibt sich der Trump immer auch gerne rum. Trump hat ja, wie gesagt, immer auch die extreme Rechte angesprochen, hier auch mit Grafiken, die mit einem klar antisemitischen Hintergrund, die eben Hillary Clinton mit einem als Korrupt darstellen, mit ganz viel Geld und natürlich auch einem David-Stern. Das darf ja natürlich nicht fehlen. Hier Leute wie David Duke haben natürlich auch die Chance wieder gesehen, hey, Trump sagt genau das, was ich seit Jahren sage. Und deswegen ist jetzt meine Zeit wieder gekommen, nach vorne zu drängen. Deswegen treibt er sich jetzt auch wieder rum, hat ein paar Mal versucht oder einmal wieder versucht, bei einer Wahl anzutreten, war da erfolglos. Hier sehen wir Trump mit Leuten wie Sebastian Gorka. Sebastian Gorka gehört dem Vitesi Rend an in Ungarn. Das war eine konservative Organisation, die eben die Faschisten auch damals unterstützt hat während dem Nationalsozialismus. Und der sich auch schon mal über Neonazi-Organisationen, über die Magyar Garda in Ungarn positiv geäußert hat, dass sie auch daran gut tut, bei den Roma und Sinti aufzuräumen. Und hier sehen wir auch nochmal die Reaktionären am Tisch zusammen. Ganz rechts Mike Pompeo, in der Mitte Mike Pence und da nochmal Trump neben ihm. Genau. Und weil ich es jetzt nochmal kurz machen würde, schnell, am Ende, um auch nochmal klar zu machen, nachdem ihr so geduldig zugehört habt, worüber wir da immer eigentlich reden bei diesen ganzen Ideologien, warum es wichtig ist, darüber zu reden, da möchte ich auch nochmal die Ereignisse aus von 9 Tagen nochmal vorstellen, von Ende Oktober bis Anfang November, als in den USA mindestens 15 Menschen ermordet wurden und 11 verletzt wurden innerhalb von diesen 9 Tagen von organisierten Rassisten. Genau, hier hatten wir einmal am 24. Oktober versuchte Gregory Bush, 51, zunächst in eine afroamerikanische Kirche in Jeffersontown, Kentucky einzudringen. Als ihm dies nicht gelang, suchte er einen nahegelegenen Supermarkt auf und erschoss darin Morris Stollard, 69, welcher gerade einkaufen war mit seinem 12-jährigen Enkel, bevor er den Markt verließ und Vicki Lee Jones, 67, erschoss, beides Afroamerikanerinnen. Während der Tat sagte er zu einem bewaffneten Mann neben sich, Weiße töten keine Weißen. Ein anderer Zeuge schoss auf Bush und schlug ihn in die Flucht, bevor er von der Polizei verhaftet wurde. Am 27. Oktober betrat Robert Bowers, 46, mit 3 Pistolen, einer Schrotflinte und einem vollautomatischen Sturmgewehr bewaffnet, die Tree of Life Synagoge in Pittsburgh, Pennsylvania, während einem Gebet am Sabbat. Er schrie, alle Juden müssen sterben, bevor er das Feuer eröffnete. Im Feuerhagel starben Joyce Feenberg, 75, Rich Gottfried, 65, Rose Malinger, 97, Jerry Rabinowitz, 66, Cecile Rosenthal, 59, David Rosenthal, 54, Bernice Simon, 84, Silvan Simon, 86, Daniel Stein, 71, Melvin Wax, 88 und Irvin Younger, 69. 6 weitere Personen wurden verletzt, Bowers sitzt derzeit in Haft. Am 2. November betrat Scott Paul Byerle, 40, ein Yoga-Studio in Tallahassee, Florida. Darin erschoss er Nancy Van Wessem und Maura Binkley und verletzte 5 weitere Personen, bevor er überwältigt wurde und sich selbst tötete. Analysen seiner Social-Media-Posts ergaben, dass er rassistische Ansichten teilte und sich als Involuntary Celibate, Incel, identifizierte und einen Hass auf Frauen hegte. Byerle bezog sich positiv auf Roger Elliott, 22, welcher zum Märtyrer der Incel avancierte, nachdem er in Kalifornien im Jahr 2014 mit einem Messer, einer Pistole und seinem Auto 6 Menschen ermordete und 14 weitere verwundete, bevor er sich schließlich selbst erschoss. Und wenn man da auf dem aktuellsten Stand ungefähr bleiben will, dann kann man auch diese Webseiten nochmal aufsuchen und sich da weiter informieren. So, und ich habe jetzt noch mal ungefähr 5 Minuten, in der ihr gerne kurze Rückfragen stellen könnt. Genau, ansonsten vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus